Hallo und herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Diesmal an einem Ostermontag. Ja, ich habe so die Idee gehabt, dass in dieser Sendung einfach die Osterbotschaft einmal neu interpretiert wird. Nämlich in einer modernen Art und Weise. Die Bibel ist für mich ja ein Buch der Gleichnisse. Und auf seelischer Ebene sind die Geschichten für mich anwendbar. Und wenn ich das jetzt so mal kurz analysiere, was an Ostern denn so passiert ist. An Karfreitag ist Jesus gekreuzigt worden. Am Ostersonntag ist er auferstanden. Und an Ostermontag hat er sich seinen Jüngern gezeigt und hat mit ihnen das Brot geteilt. Ja, heute ist Ostermontag. Und was heißt es nun? Jesus ist auferstanden und hat sich gezeigt am Ostermontag. Ja, ich habe jetzt einfach mal ganz frecherweise eine Gleichsetzung gemacht. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, auf seelischer Ebene, was ist da der Tod? Und da ist mir so in den Sinn gekommen, der Tod ist gleichbedeutend mit der Angst. Und wer weiß, Angst blockiert alles. Angst lähmt die Seele. Angst verursacht den Menschen, dass er in Panik ist. Dass er in Panik ist, dass er einfach keine Lösung mehr sieht und einfach nur noch im Notfallmodus funktioniert. Und das ist für mich kein Leben, sondern ich habe das jetzt einfach mal gleichgesetzt und habe jetzt einfach mal so für mich festgestellt, das ist der Tod. Wenn ich jetzt sage oder wenn ich jetzt einfach diese Gleichsetzung mache und sage, gekreuzigt sein ist tot, auf seelischer Ebene die Angst, und wenn Jesus dann am Ostersonntag auferstanden ist, dann heißt es, er hat die Angst überwunden. Wenn ich jetzt mal bei meinem Gleichnis bleibe. Und wenn er sich am Ostermontag dann seinen Jüngern gezeigt hat und mit ihnen das Brot gebrochen hat, also das Brot geteilt hat, was bedeutet das dann auf seelischer Ebene? Ich habe jetzt einfach so einen kleinen, ich bin jetzt einfach mal etwas nach vorne gegangen und habe jetzt einfach gesagt, Jesus hat sich gezeigt seinen Jüngern und ja, die Botschaft ist, Jesus lebt. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter und sage, jeder einzelne Mensch ist Jesus. Also, um es mal klar auszusprechen, ich sage es einfach jetzt klar, du bist Jesus. Und was heißt das, wenn ein jeder von uns Jesus ist? Ein jeder kann auferstehen und sich von seiner Angst erlösen. Das ist für mich die Ostermontag-Botschaft. So, jetzt geht es weiter. Und zwar geht es nochmal so um das Thema Angst. Und ich beleuchte mal so diese Angstthematik etwas genauer. So, und warum erwähne ich jetzt gerade die Angst? Weshalb ist für mich die Angst der Tod? Weil wir im Moment in einer Zeit leben, wo die Angst unser ganzes Leben dominiert. Die ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden in Bezug auf den Coronavirus, sind einfach nur das Sinnbild für eine durch Angst lahmgelegte Gesellschaft, die sich jetzt freiwillig in Isolation befindet, also mehr oder weniger freiwillig. Und und ich frage mich, ist es wirklich im Sinne der Schöpfung, dass wir Menschen angstdominiert sind oder uns so verhalten, weil Politiker das für uns entschieden haben? Natürlich ist es auch wichtig, dass wir die Fakten sehen. Und die Fakten werden uns momentan in den Medien aber gar nicht so dargestellt, dass wir uns auch ein objektives Bild machen können. Also, als ich beispielsweise gehört habe, in Italien sterben Tausende von Menschen, in den USA, vor den Krankenhäusern werden die Menschen, die Verstorbenen, jetzt in Kühlwägen aufbewahrt. Das war für mich schockierend. Und ich habe mich gefragt, was ist da los? Ist das jetzt wirklich so heftig? Und ich konnte einfach nicht glauben, dass jeden Tag neue Horrorszenarien kommen und dass jeden Tag immer mehr die Rechte der Menschen, die freiheitlichen Rechte einfach wegfallen, einfach nicht mehr vorhanden sind. Und Zustände sind wie, als ob wir im Krieg wären. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und dann bin ich hingegangen und habe geschaut, wo bekomme ich Informationen her? Wo bekomme ich wirklich etwas her, wo nicht nur Panik gemacht wird, sondern wo wirklich Informationen aufbereitet, dargeboten werden, wo ich mir selber ein Bild machen kann? Und mein Fels in der Brandung ist da wirklich Dr. Wolfgang Wodak gewesen, den ich da empfohlen bekommen habe über E-Mail von einer sehr guten Freundin, die mir quasi seinen Artikel geschickt hatte, dass diese Corona-Panik eine Infopandemie ist, die über die Viren, die über die Medien geschürt wird, die jetzt wirklich sich so verhalten wie Viren und auch in dem Sinne extrem schädlich sind, was unsere freiheitlichen Rechte angeht. Ja, und Dr. Wodak hat halt wirklich gesagt, das, was da momentan passiert, zeigt einfach nur die Aktivität der Virologen auf und nicht die wirkliche Situation einer Erkrankung in einem Volk. Und dann habe ich weitergeforscht und habe quasi in YouTube-Vorträgen gesehen, nachgeschaut. Ich habe weiter auf wodak.com recherchiert. Da gab es dann täglich neue Informationen. Und in einem Videobeitrag hat Dr. Wodak ganz schön aufgeschlüsselt, wie das eigentlich mit den Zahlen so ist. Und dann habe ich mich dann auch mal mit diesen Zahlen, wie viel Menschen sterben eigentlich in Deutschland am Tag, befasst. Und dann habe ich einfach mal selber eine Datenquelle gefunden, Deutschland in Zahlen, und habe dann einfach geschaut, wie viele Menschen sind 2018 verstorben von den 83 Millionen Menschen, die es da in der Bevölkerung gab. Und dann gab es ungefähr 957.000 Verstorbene im Jahr. Und Neugeburten waren ungefähr 780.000 im Jahr. Dann habe ich das Ganze mal geteilt durch 365, was die Verstorbenen anging, und kam dann auf eine Zahl, dass in Deutschland am Tag circa 2.600 Menschen versterben. Jeden Tag allein aufgrund, dass wir 83 Millionen Menschen hier in Deutschland sind, sterben jeden Tag eben 2.600 Leute ungefähr. So, also wer will, kann sich die Quelle anschauen. Ich werde da auch auf der Homepage einen Link drauf setzen und dann kann jeder mal selber recherchieren, was das heißt. Und wenn in den Medien jetzt gesagt wird, wir haben enorm viel Tote und bei jedem wurde ein Coronavirus oder bei einigen wurde ein Coronavirus gefunden, dann macht das natürlich Angst. Weil es hört sich nach jeder Menge Toten an. Wenn ich jetzt quasi die 2600 Menschen, die täglich sterben, eben mal nehme, wenn in der Winterzeit eben auch mehr Leute an Erkältung sterben, und ich mache jetzt einfach mal diese täglich verstorbenen Menschen und nehme das mal 90 für 3 Wintermonate, dann komme ich auf über 200.000 Menschen, die da in diesem Zeitraum versterben. Das ist enorm viel und das macht Angst. Aber dann auf der anderen Seite, wenn ich dann hinschaue und sage, okay, jetzt nehmen wir mal die Fakten. Und unter anderem haben jetzt die Virologen auch wirklich unterschieden zwischen mit Corona verstorben, neben 2 bis 3 weiteren Vorerkrankungen, oder alleinig durch Coronavirus verstorben. Also in dem Sinne keine Vorerkrankung und alleinig verstorben durch Corona. Dann auf einmal kommt heraus, dass diese Zahl von Menschen, die dann wirklich durch das Virus direkt sterben, dann doch verhältnismäßig gering sind. Und nachdem ich diese Rechnung für mich mal verstanden habe, war mir auf einmal klar, okay, hier in den Medien passiert gerade eine richtig heftige Fehlinformationen. Da werden Todeszahlen nach draußen geworfen und keine Relationen gegeben, also keine Baseline, wie das dann so schön heißt im Englischen, gegeben, wo die Menschen sich dran orientieren könnten. Wie viele Menschen sterben denn normalerweise an einem Tag in Deutschland? Und was ist nun da in Relation, seitdem es Corona gibt, anders? Und das hat bisher, also in den meisten Medien, wird das einfach nicht erwähnt. Sondern es werden nur Todeszahlen nach oben, nach draußen geschleudert, die sich dann weiter hochschaukeln. Und jeder einzelne Corona-Fall wird dann quasi hochgebauscht. Und auf einmal entsteht eine Panik, weil alle Menschen überall nur noch Todeszahlen hören. Und da war für mich klar, hier geht etwas richtig nach hinten los. Also hier ist etwas richtig destruktiv für die Menschheit, die sich wirklich auf die Massenmedien, auf die Mainstream-Medien verlassen. Die werden jetzt einfach in Angststarre versetzt, wenn sie es denn glauben. Und die meisten Menschen tun das. Und es ist auch natürlich ihr gutes Recht, beziehungsweise es ist verständlich, dass wenn sie niemanden in ihrer Umgebung haben, der sie darauf aufmerksam macht, dass sie mal andere Quellen anschauen sollten, dann ist das klar, dass die Menschen verängstigt sind. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite werden Hamsterkäufe verurteilt, aber auf der anderen Seite haben die Medien die Macht und schüren diese Angst, verurteilen dann auf der anderen Seite die Hamsterkäufe. Und es ist einfach so wichtig, dass sich jetzt jeder einzelne Mensch besinnt und mal sich die Sachlage anschaut. Und zwar nicht einfach nur über irgendwelche Medien, die nur Panikmache starten, sondern auch wirklich mal Zahlen recherchiert und sich dann informiert, wie ist die Situation wirklich, und dann vergleicht und sich dann in Eigenverantwortung ein eigenes Bild macht. Und was auch noch extrem heftig in der heutigen Zeit ist, also was die Medien angeht, jeder einzelne Mensch, der es wagt, dass er sagt, es ist nicht stimmig, was in den Medien hier an Panik gemacht wird, der wird gekreuzigt, sprichwörtlich. Also diese Menschen werden diffamiert, deren Ämter müssen jetzt ruhen, beispielsweise Dr. Wodak, der Vorstand bei Transparency International war, dessen Position wurde jetzt quasi ruhig gestellt, auch seine Mitgliedschaft dort bei Transparency International. Warum? Weil er sich getraut hat, dass er einfach mal als erfahrener Lungenfacharzt, also Seuchenfachexperte, dass er da einfach mal eine 180-Grad-Perspektive erwähnt hat. Daraufhin ist er von allen Seiten diffamiert worden. Und die Frage ist, ist das stimmig in einer Demokratie, in einem Land, wo die Menschen sagen, wir sind demokratisch, wir halten was auf die Menschenrechte? Wenn jetzt quasi unsere Rechte, unsere Freiheitsrechte komplett eingeschränkt werden, dann sollte es doch hinterfragt werden, ist das stimmig? Da sollten die Menschen, die eine 180-Grad-Position haben, ein Recht haben, dass sie gehört werden, dass sie ihre Meinung äußern dürfen, ohne dass sie dann gleich mundtot gemacht werden oder verurteilt werden oder in den Medien ignoriert werden. Und das, finde ich, ist im Moment sehr heftig. Und diese Situation, die wir jetzt haben, diese Panik, diese Angst, ist für mich ein Stresstest für das Bewusstsein unserer Bevölkerung und auch ein Stresstest für unsere Demokratie. Und es sollte gefragt werden, wie leicht ist unsere Demokratie ja in dem Sinne verwundbar, dadurch, dass die Verlängerung der Wirtschaft, in diesem Sinne die Mainstream-Medien, einfach eine richtige Information, einseitige Informationskampagne fahren. Und da sage ich, Menschen, geht in die Eigenverantwortung, informiert euch und hinterfragt, ob Angstmacher wirklich die richtigen Menschen sind, die ein Land führen sollten. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Wer führt unser Land? Menschen, die verängstigt sind und aufgrund von dieser Angst dann in Panik Entscheidungen fällen, die unsere komplette Freiheit einschränken? Ist das stimmig? Entspricht das einer Demokratie? So, und nun folgt noch eine Geschichte, die ich im Internet gefunden habe. Und sie heißt: Der Weg aus der Angst heraus, der Schlüssel für den Himmel. Nachdem Gott die Welt und den Menschen erschaffen hatte, lebten Adam und Eva mit Gott im Himmel. Gott wollte aber, dass Adam und Eva den Himmel verlassen, um sich auf Erden weiterzuentwickeln und selig zu wachsen und zu reifen. Dies gelang Gott, indem er Adam und Eva durch ein Verbot auf die Existenz des Baumes der Erkenntnis aufmerksam machte und dann die Schlange beauftragte, ihnen die Frucht dieses Baumes schmackhaft zu machen. Nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, gingen ihnen die Augen auf und sie konnten Gut und Böse, Liebe und Hass erkennen und unterscheiden. Dies war die Grundvoraussetzung für die ersten Menschen, sich persönlich weiterentwickeln zu können. Danach diskutierte Gott mit bestimmten Engeln, wie es möglich sei, die Menschen davon abzuhalten, wieder in den Himmel zu kommen. Ein Engel schlug vor, den Himmel zu verschließen. Diesen Vorschlag fand Gott sehr gut und fragte, wo man den Schlüssel verstecken könnte. Und zwar so, dass die Menschen ihn nicht so leicht finden können. Wir wollen den Schlüssel in den tiefsten Tiefen des Meeres verstecken, sagte ein Engel. Gott aber antwortete: Ich kenne die Menschen, dort werden sie ihn finden. Daraufhin machte ein anderer Engel einen Vorschlag. Wir verstecken den Schlüssel ganz weit weg von der Erde im Weltraum. Gott aber sagte: Ich kenne die Menschen und weiß, sie werden ihn auch dort finden. Da hatte ein anderer Engel eine geniale Idee. Wir verstecken den wertvollsten Schlüssel, den es für Menschen gibt, in den Herzen der Menschen. Da war Gott begeistert und sagte: Diese Idee finde ich hervorragend. Denn die Menschen finden den Schlüssel leichter im Meer oder im Weltraum als in ihrem eigenen Herzen. Wenn aber ein Mensch sein Herz sehr weit öffnet und den Schlüssel der Liebe in seinem Herzen findet, dann sollte er ihn auch gebrauchen und schon zu Lebzeiten wieder in den Himmel kommen können. Eine Geschichte gefunden im Internet. Okay, also herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Diese Sendung ist teilweise voraufgezeichnet und deshalb, weil wir halt nicht mit mehreren Leuten im Studio sein dürfen. Ich habe jetzt Verstärkung und Christiane Lünser ist mit dabei und der Michael, und die unterstützen mich jetzt bei der Osterbotschaft, dass wir alle Jesus sind und dass wir quasi alle ein schöpferisches Bewusstsein haben. Ja, und auch es geht um die Mündigkeit, wie wir wieder in die Eigenverantwortung reinkommen in der heutigen Zeit der Corona-Panik. Corona heißt ja eigentlich auch Krone. Unser Anliegen ist es, dass wir uns wieder die Krone aufs Bewusstsein aufsetzen und nicht unter der Diktatur der Angst weiter leiden. Genau, und herzlich willkommen, Christiane, herzlich willkommen, Michael. Stellt euch nochmal den Zuhörern vor.
Ja, guten Tag. Ich bin Christiane Lünser und habe in meinem Leben viele Berufe erlernt und studiert. Und sehe mich als Lebenserforscherin. Wie sind wir entstanden? Was machen wir? Wie entsteht Wirklichkeit? Wie kann ich das steuern? Wie werde ich vielleicht auch gesteuert? Also das sind viele Fragen, die mich bewegen. Und ich bin auch so eine Art Wahrheitssucherin.
Ja, ich bin der Michael. Und von meinem Erstberuf her bin ich Anwalt. Das spielt vielleicht beim nächsten Wortbeitrag noch eine Rolle. Und bin aber auch als Organisationsberater, als Mediator und als Coach tätig. Also überall dort, wo Menschen und Organisationen aufeinanderprallen und wo es schwierig wird, da unterstütze ich. Und dabei kommt mir mein Background, mein Erstberuf immer mehr auch zugute.
Genau. Und das bringt uns ja auch gerade auf die richtige Spur. Denn es hat sich ja was Neues ergeben, nämlich eine Rechtsanwältin, eine mutige, hat sich damit befasst, was jetzt eigentlich hier mit dem Shutdown los ist und dass er verfassungswidrig ist. Und sie sagt, das ist der größte Rechtsskandal, den die Bundesrepublik je erlebt hat. Ja, und da wollen wir doch jetzt einfach mal einsteigen. Und Michael, du bist ja mit der Rechtsanwältin auch in Kontakt. Klär uns doch mal auf, was da jetzt gerade so sich abspielt hinter den Kulissen, hinter den Offiziellen, die in den Mainstream-Medien so abgespielt werden.
Ja, also die Rechtsanwältin heißt Beate Bahner, kommt aus Heidelberg und hat jetzt am Gründonnerstag einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt. Ich vereinfache das mal mit der Maßgabe, dass all diese Corona-Verordnungen aufgehoben werden und dass vor allem auch wieder demonstriert werden darf. Und hat dann auch gleichzeitig zu einer Demo aufgerufen, nämlich am Ostersamstag. Und ja, also sie hat diesen Antrag, verkürzt auf zwei Punkte gestützt. Zum einen sagt sie, also die ganzen Grundrechtseinschränkungen, also von der Freizügigkeit, Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, das sei nicht gerechtfertigt. Das geht nach dem Infektionsschutzgesetz nicht, weil es unverhältnismäßig sei, nämlich im Vergleich zum Verteidigungsfall, ja, da darf man das alles nicht. Also wenn wir jetzt hier Krieg hätten, dürfte man nicht so weit gehen, wie das jetzt hier gerechtfertigt sei angeblich. Und zum Zweiten, und das finde ich eigentlich, wenn ich auch kurz schon Stellung dazu nehme, super interessant, sagt sie, naja, das Infektionsschutzgesetz lässt nur Maßnahmen zu gegen Menschen, die festgestellt ansteckungsverdächtig sind und nicht umgekehrt gegen alle jetzt sozusagen, die sozusagen gar nicht weder ansteckungsverdächtig sind, noch überhaupt krank sind oder überhaupt angesteckt sind. Also die Politik hat hier eigentlich das Prinzip genau umgekehrt. Ja? Also man kann was machen gegen Menschen, die quasi in Anführungsstrichen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen, bewusst in Anführungsstrichen, aber nicht gegen alle anderen. Das Grundgesetz ist so aufgebaut, ich sage das noch, es ist prinzipiell alles erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Und hier hat man das Prinzip genau umgekehrt. Man hat mir erstmal das Verbot ausgesprochen und hat dann vereinzelt Erlaubnisse ausgesprochen. Das ist ganz kurz sozusagen, das ist ein sehr langer Antrag, die Hauptargumentation. Und was ich auch noch sagen will, also das liegt mir am Herzen. Ich würde jetzt niemanden raten, da bewusst gegen die Auflagen aktuell zu verstoßen. Ja? Das ist unklug meiner Meinung nach, das zu tun. Aber man kann sich auch eben auf andere Art und Weise bemerkbar machen. Das vielleicht weil ganz Sie kurz dazu. Und Larissa, wenn da noch jetzt noch mehr Fragen sind, frag mich, dann sage ich Ihnen ein bisschen was dazu. Vielleicht auch zu den
Erfolgsaussichten. Genau, weil sie hatte ja auch gesagt, rein theoretisch gesehen kann jeder jetzt wieder anfangen und kann sein Geschäft aufmachen, kann wieder aktiv werden. Und er solle halt natürlich, falls er das tut und die Polizei auf ihn aufmerksam wird, A, quasi das Ausdrucken, das PDF, was die Beate Bahner geschickt hatte und das vorlegen und sagen, hier, der Shutdown ist rechtswidrig. Und falls da jetzt doch eine Mahnung kommt oder meinte sie, es müsste eben dann Einspruch eingelegt werden, damit das nicht rechtskräftig wird. Also das fand ich halt interessant. Also sie sagt, rein theoretisch gesehen könnte jetzt ein jeder wieder hingehen und könnte seine Tätigkeit aufnehmen. Ich stelle mir das vor allen Dingen bei Solo-Selbstständigen wichtig vor. Denen bricht jetzt hier alles ab, weg. Und vor allen Dingen die ganzen Fördermaßnahmen beispielsweise, die sind für Solo-Selbstständige, greifen die ja gar nicht, weil Betriebsausgaben nur unterstützt werden. Aber als Solo-Selbstständiger habe ich kein einzelnes Büro, das ich als Betriebsausgabe angeben kann. Und deshalb finde ich, ist es doch eigentlich wichtig, dass jetzt auch gerade die Selbstständigen sich eigenverantwortlich fragen, okay, traue ich jetzt meinem Herzen oder lasse ich mich verängstigen? Und muss jeder für sich selber abwägen. Aber rein theoretisch gesehen hat ja die Beate Bahner jetzt schon eine Tür geöffnet und mal gesagt, hier, so wie es jetzt momentan aussieht, ist es rechtswidrig, dieser Shutdown. Und wer jetzt anfängt und will wieder seine Arbeit aufnehmen, ja, darf das für sich selber in Eigenverantwortung halt reflektieren, aber er kann sich auf sie berufen. Kannst du sie eigentlich auch mal fragen, ob sie die ersten Fälle dann vor Gericht vertritt, falls jemand diesbezüglich Ärger bekommt?
Ja, erstmal hat sie selbst ziemlich Ärger bekommen. Insofern würde ich es ein bisschen zurückhaltender sehen. Und ich will auch gerne erklären, warum. Also erstens, sie hat gleich den Staatsschutz auf den Hals geschickt bekommen und hat eine Anzeige bekommen wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten. Ob das nur gerechtfertigt ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Das ist ein starkes Stück. Da hat sie sich auch gleich erneut beschwert, weil sie gesagt hat, es kann doch nicht sein, wenn ich zu einer Demonstration aufrufe, dass das als Straftat gewertet wird. Da würde ich ja auch beipflichten. Umgekehrt, nur weil sie jetzt Rechtsmittel einlegt, ist, so ist es leider, keiner automatisch befugt, sozusagen jetzt diese Verordnungen zu missachten. Also ich kann es nur wiederholen, das ist auch psychologisch unklug, wenn der Staat mit einer Kanone vor dir steht und du ihm den Stinkefinger zeigst, dann weiß ich nicht, ob das klug ist, das zu tun. Ja, es gibt vielleicht andere kluge Möglichkeiten, zu agieren. Aber ich bewundere sie, es ist großartig, ich bin auch, wie gesagt, da mit ihr ein bisschen im Kontakt, dass sie diesen Schritt wagt. Es ist immerhin eine Frau, die das wagt, das ist vielleicht auch ein Zeichen. Und ja, vielleicht zu den Erfolgsaussichten. Die sind vielleicht gar nicht so hoch, weil natürlich Richter ja auch Massenmedien gucken, weil Richter in Anführungsstrichen auch nur Menschen sind, weil Richter ein bestimmtes Weltbild haben. Und deswegen die Gefahr, die jetzt hier postuliert wird von dem Coronavirus, möglicherweise genauso einschätzen wie die Politik. Viele Richter haben auch noch ein Parteibuch. Also das ist ein schwieriger Prozess. Und ich will noch eins ergänzen. Also das war gar nicht so einfach, diesen Antrag zu stellen. Und sie hat sich letztendlich auf das uns allen, nach dem Grundgesetz allen Deutschen, leider nur zustehende Widerstandsrecht berufen, weil sie gesagt hat, eigentlich sind alle sozusagen wesentlichen Grundrechte ausgesetzt. Und das ist ja quasi so, wie wenn jemand hier unsere verfassungsmäßige Ordnung beseitigen würde. Ja, also das vielleicht noch so zur Abrundung. Aber Richter sind sozusagen auch nur eingebettet in den Mainstream, wie die meisten von uns auch. Und wir versuchen jetzt ja gerade hier mit der Sendung, Larissa, auch ein bisschen andere Akzente zu setzen.
Ja, und du hast mir dann ja auch beziehungsweise das, was ans Bundesverfassungsgericht ging, hatte ich da jetzt quasi auch gesehen. Und dann hat sie ja quasi am Ende auf der letzten Seite geschrieben, auch die Richter in Deutschland haben nach § 35 Richtergesetz folgenden Eid zu leisten. Ich schwöre, das Richteramt genau dem Grundgesetz für die Bundesregierung Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Und jetzt der Satz, der mir wichtig ist. So wahr mir Gott helfe. Wollen wir jetzt auf die Osterbotschaft kommen, nämlich, dass wir ja auch dieses Göttliche in uns mal wieder aktivieren und nicht nur dieses Ängstliche, was auf die Materie bezogen ist. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges jetzt in Bezug auf Beate Barner?
Vielleicht noch, wenn du schnell noch mal dieses Gesetz, also das zitierst. Ja, das steht da so. Ne? Und dennoch, ne, müssen wir einfach sehen, wo stehen Menschen? Wo stehen wir alle gerade als Gesellschaft? Wo stehen die Politiker? Und ja klar, die schwören, manche mit Gott, manche ohne. Aber die Frage ist, wie reflektiert passiert das eigentlich? Ja? Und wie kommt man jetzt sozusagen aus so einem Massenbewusstsein raus und hält mal inne? Ja? Also das wäre für mich nochmal eine spannende Frage. Jetzt auch gerade heute Ostermontag. Ja, also wie ist es denn eigentlich mit der Osterbotschaft? Wie ist es mit den Ängsten? Wie hat eigentlich Jesus damals agiert? Wie ist es Jesus eigentlich damals ergangen? Wie wird es ihm vielleicht heute wieder gehen? Vielleicht können wir da ein bisschen Bogen dazu schlagen. Und so wie ich Christiane kennengelernt habe, hat sie da bestimmt auch eine spontane Idee, wenn ich das so ein bisschen anschneide.
Ja, diese Krise erlaubt uns doch Rückzug im Moment, so wie wir das noch nie hatten. Also das empfinde ich als sehr positiv. Also raus aus den Hamsterrädern vielfältigster Art, sich besinnen auf sich. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, um auch vielleicht ein wenig dem Massenbewusstsein zu entrinnen. Weil zwar Unmengen von Informationen, man könnte geflutet werden, aber es gibt ja auch einen Ausschalter. Und dann kann ich doch mal hören, was sagt meine innere Stimme, kann Kontakt aufnehmen zu meinem Herzen, kann mit meiner Seele kommunizieren oder finde vielleicht auch jetzt in dieser Zeit erstmalig Zugang dazu, weil vorher alles ganz laut und wirr und hektisch und was weiß ich war. Und jetzt durch diesen Shutdown, der auch noch staatlich verordnet worden ist, ich die Gelegenheit habe, Dinge neu zu betrachten. Und ja, das Göttliche in mir vielleicht zu entdecken. weil ich das einfach großartig finde. Ich bin vor etlichen Jahren auf einen Satz gestoßen, ich bin einfach göttlich. Und da habe ich gedacht, ja, genau, das ist es. Warum habe ich das nicht schon früher so intensiv gespürt und gemerkt? Und ich habe mir damals ein Kissen genäht, auf dem dieser Satz steht und auf dem sitze ich jeden Tag, weil ich das einfach nicht mehr vergessen wollte und gedacht habe, aha, so was Visuelles unterstützt mich dabei, immer stärker in dieses Gefühl zu kommen. Ich bin einfach göttlich.
Okay, ich kann mich dem anschließen, ne? Denn ich finde den Vorschlag interessant, den Christiane macht. Ne? Wir könnten wirklich innehalten, das abschalten und dann kämen wir natürlich auch viel besser raus aus der Angst. Denn die Angst ist ja in der Regel einfach die Vorstellung von einer unerwünschten Zukunft. Ja? Selbst wenn der Tiger vor mir steht, dann ist das natürlich eine sehr reale Geschichte. Dann erwarte ich, dass mir vielleicht gleich was Schlimmes passiert. Aber so ist es ja aktuell auch. Ne? Man befürchtet Ansteckung.
Ein virtueller Tiger.
Ein virtueller Tiger. Man befürchtet etwas. Das findet aber hauptsächlich im Kopf statt. Ja? Und wenn ich dann mal innehalten würde und mal drüber nachdenke und ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt komme, dann merke ich, da ist die Angst ja gar nicht da. Also wenn ich jetzt gerade hier mit meinen Liebsten sitze oder einen schönen Spaziergang mache oder mich an der Natur erfreue, an diesem wunderbaren Frühling. Ich meine, das ist ja eine Wahnsinnspolarität, dieser Shutdown und das Aufblühen dieser Natur jetzt mit einem blauen Himmel, wie ich ihn hier in Rhein-Main, weiß ich nicht, glaube ich, noch nie so gesehen habe. Also das wäre natürlich eine wunderbare Möglichkeit, sich mit sich selbst wieder zu verbinden, mit seinem Herzen. Und, ja, wir haben das große Wort ausgesprochen, auch wie auch immer, mit etwas Höherem, ja, mit etwas, was uns trägt. Ja, also wir hätten alle Möglichkeiten, gerade aus der Angst rauszukommen.
Ja, es gibt ja immer die Variante jetzt im Leben. Ich kann ja immer entscheiden zwischen göttlicher, also ich sage schöpferischer oder spiritueller Ordnung oder eben materieller Ordnung. Und bis dato sind viele Menschen auf ihrem Körper, auf ihrer materiellen Sicherheit bedacht und haben so diese Anbindung an das Seelische und an das Geistige, Spirituelle bisher immer in den Hintergrund gedrängt, weil die Angst sagt, ich will essen, ich brauche materielle Absicherung und was das Herz und die Seele will oder ja, unser originaler Ursprung, wo wir alle herkommen. Es gibt ja die These, dass wir Geistwesen, Lichtwesen sind, die in einem Körper inkarniert sind. Und dass wir einfach uns die Frage stellen, wo gehöre ich hin? Bin ich ein geistiges Wesen, ein Geistwesen, das hier Erfahrungen in einem Körper sammelt? Oder bin ich alleine ein materielles Wesen, was nur auf die Erhaltung seiner materiellen Bedürfnisse fixiert ist? Und ich finde, die vielen Politiker, wenn ich mir anschaue, die Wirtschaft ist quasi Gott. In dem Sinne wird angebetet von der Aufmerksamkeit her. Und aber das Herz, was im Herzen ist, was die Menschen glücklich macht, das steht hinten an. Und ich finde, wir stehen jetzt an einem Weg, wo wir uns entscheiden, wo gehöre ich hin? Bin ich ein geistiges Lichtwesen, jetzt mal sinnbildlich gesprochen, oder ein göttliches Wesen? Ich sage jetzt nicht, ich bin irgendeiner Religion angehörig. Nein, Religion gehört für mich hier nicht rein, sondern es geht um die Beziehung eines jeden Menschen mit etwas Göttlichem, mit dem Ursprung des Universums. Und oder gehöre ich doch in diese alte Welt, in der nur materielle Werte was wert sind? Und jetzt können wir entscheiden, wo gehören wir hin? Und für mich ist es auch immer so, der Mensch muss sich alleinig vor Gott verantworten, vor seinem Herzen, vor seinem Gewissen. Und kein anderer Mensch steht über ihm. Also das ist meine Sichtweise. Und dass wir uns bewusst werden, wem sind wir Rechenschaft schuldig? Für mich ist es jetzt nicht, dass ich anderen Menschen, dass die über mir stehen und dass ich mich vor denen verantworten muss, sondern ich muss auf mein Gewissen, auf mein Herz hören und mich letztendlich vor der Schöpfung verantworten. Wie seht ihr das?
Ja, da hast du eine ganze Menge Stichworte angesprochen. Also, was fällt mir dazu ein? Ich denke, es geht auch um die Selbstbestimmung gerade. Ne? Also lasse ich mich sozusagen jetzt von diesem Angstbewusstsein bestimmen oder schaffe ich es in mir, eine Instanz zu entwickeln, die souverän sagt, vielleicht stimmt da irgendwas nicht, vielleicht ist es auch zu hinterfragen. Und die Christiane hat es angesprochen, ne? Sowas könnte in meinem Herzen stattfinden, ne? Dass ich irgendwie merke, irgendwas kommt mir da komisch vor. Und dann halte ich eben inne. Und dann ist die Frage, ne? Also denke ich jetzt nur im Kopf drüber nach, quasi über das, was gerade so im Außen passiert. Das ist sicherlich auch eine gute Variante, um in die Selbstbestimmung zu kommen. Oder spüre ich, dass ich vielleicht von etwas anderem noch getragen werde im Leben. Und für diejenigen, die es halt sozusagen, für die Sicht so ist, dass sie sagen, also Wissenschaft ist für mich extrem wichtig, materielle Grundlagen sind wichtig und Klammer auf, die sind für uns alle wichtig. Es geht nicht nur sozusagen das eine, das Materielle gegen irgendwas anderes auszuspielen. Aber für diejenigen, die ihre Identität daran knüpfen, für die kann es natürlich schwierig werden, wenn solche Angstszenarien entstehen und sie nicht irgendwie das Gefühl haben, ich bin auch anders getragen im Leben. Ja? Und das hat uns ja Jesus auch schön klar gemacht. Ne? Ich meine, der ist ja auch von einem Massenbewusstsein letztendlich hingerichtet worden, kann man so jetzt indirekt sagen, und hat dann aber seine Botschaft sehr deutlich verkündet, ne? Dass es eben auch darum geht, ins Vertrauen zu gehen und sich woanders getragen zu fühlen. Das haben ja viele auch damals auch nicht verstanden. Also wir haben schon interessante Parallelen, finde ich, im Moment. Und am Schluss hat es mit Selbstbestimmung auch mit einer Art Auferstehung zu tun.
Ja, und die Wissenschaftshörigkeit ist ja heute auch extrem. Also ich habe da immer so einen schönen Witz. Experten bauten die Titanic, Amateure die Arche Noah. Und ja, wie bekomme ich die Menschen aus dieser Wissenschaftshörigkeit raus?
Ja, schwierige Geschichte. Was ist Wissenschaft überhaupt? Und welche Wissenschaft wird gefördert? Also mein Eindruck ist da, ja, nach außen hin sind es Zahlen, Daten, Fakten. Aber die kann ich ja auch biegen, die kann ich passend stricken. Und an Wissenschaft hängen Fördergelder. Also ich kann nur forschen, wenn ich auch entsprechend Knete habe. So, dann müssen diese Vorschläge, Projekte so abgefasst werden, damit es Knete gibt. Und die Frage ist dann tatsächlich, wer bestimmt das? Wer sagt, das Projekt ist förderungswürdig und das nicht? Ich hatte nämlich vor vielen Jahren mal das Vergnügen, ein bisschen nah dran zu sein an so einer Geschichte. Und dann ist aber das, wofür ich mich auch eingesetzt habe, nicht gefördert worden. Und das hat mich dann dazu gebracht, diese Dinge eben halt auch zu hinterfragen, was steckt dahinter. Und ich glaube, dass wir auch da neue Impulse brauchen, was überhaupt Wissenschaft ist, das genauer zu erforschen und dann auch zu schauen, welche Projekte sind förderungswürdig und welche Intentionen sind damit verbunden? Wer hat welches Interesse daran, dass ein Ergebnis, das so und so aussieht, dabei herauskommt? Weil mit welcher Bewusstheit gehen dann die Forscher an diese Geschichte dran? Denn die Bewusstheit der Einzelnen erzeugt ja nachher auch das Ergebnis.
Ja, dem kann ich auch noch beipflichten. Ne? Also das ist, ist ganz spannend, was du gerade sagst. Ne? Eigentlich wäre es auch eine Riesenchance, mal darüber wieder neu nachzudenken, was ist eigentlich Wissenschaft? Und es ist ja so, ne? Also man muss auch unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Und wenn wir jetzt gerade so über Epidemie und so reden, ne? Also was gilt da als wissenschaftlich? Ne? Es gilt der berühmte Dreiklang, nämlich erstens, ich muss irgendwie nach wissenschaftlichen Standards ein Experiment gemacht haben und dann muss irgendwie eine Kontrollbedingung eingetreten sein, die nämlich sagt, also wenn ich das Nicht-Experiment nehme, also wenn ich jetzt das Medikament nicht nutze, dann bleiben die Menschen krank. Also ich habe immer ein Experimentierstadium und ein Kontrollstadium und das ist so das eine. Und dann kommt das, was du gesagt hast, Christian, das muss publiziert werden. Ja? Und was publiziert wird heutzutage, also erstens muss ich in diese Zeitschriften rein. Zweitens wird nur das publiziert, was angeblich einen Erfolg gebracht hat. Also das, was nicht geklappt hat, wird auch nicht publiziert. Und das Dritte, was dann meistens unterbleibt oder was auch wieder nur mit Geld funktioniert, ist sogenanntes Peer Review, nämlich dass jemand das nochmal repliziert zum einen, also das irgendwie nochmal unter anderen, nicht unter anderen Bedingungen, aber sozusagen nochmal neu aufsetzt oder es begutachtet. Ob das denn alles so sein kann. Und jetzt macht natürlich keine Krähe, hackt der anderen das Auge aus. Und diese Peer Reviews finden auch nur schriftlich statt, ja, nämlich in Zeitschriften und dafür zahlt man Geld. Also wir haben da einen ziemlich schwierigen Kreislauf aktuell bis hin zu wirklich zu der Frage, die hochspannend ist. Ja? Also was ist eigentlich Wissenschaft? Ne? Ist es noch das, wie Aristoteles gesagt hat, das Streben nach objektiver Erkenntnis? Hat er nicht so direkt gesagt, aber so könnte man es ihm zuschreiben. Und das wäre eine tolle Chance, interdisziplinär da das mal jetzt wieder auf den Tisch zu bringen. Und die einzige Disziplin, die ich sehe, die da echt am weitesten sind, ist die Physik. Ja, die wirklich.
Okay. Ja. Was halt auch wichtig ist, ist meines Erachtens, ja, was die Wissenschaftler angeht, wir haben jetzt einen enormen Sprung in der Technologie. Und ich habe das Gefühl, wenn die Menschen mit ihrem Herzen nicht verbunden sind, missbrauchen sie die Technologie. Also wir bräuchten eigentlich Forscher, Wissenschaftler, die halt immer mehr erfahren wollen, aber in Absprache mit ihrem Herz, dass da eine Hirn-Herz-Kohärenz vorhanden ist. Weil dann gehen die auch hin, diese Wissenschaftler, und nutzen, was sie entdecken, nicht für ihr materielles Wohl oder für Macht und Profit streben, sondern dann würden sie es für das Wohl der ganzen Menschheit einsetzen. Und ich finde, eigentlich ist es jetzt so eine Art Ethikfrage oder ja, eine moralische Frage. Wem dient die Wissenschaft? Also letztendlich, wer die Tests bezahlt, der bekommt das entsprechende Ergebnis von den Wissenschaftlern geliefert. Und es ist jetzt eigentlich sehr wichtig, dass wir eigentlich mal so eine Art Immunsystem für unsere Wissenschaftler haben. Nach dem Motto, wer ist im Sinne für die Gesellschaft, dass sie sich frei entfalten und entwickeln kann für ein friedliches Miteinander? Oder wer ist nur orientiert, dass er die Profitinteressen von Konzernen oder Politikern oder sonstigen Wirtschaftszweigen vertritt? Und da finde ich, da müsste es ein Immunsystem geben, das sagt, hier diese Wissenschaftler will eigentlich nur sich absichern zum Erhalt von Macht oder Geld oder finanziell. Oder hier, diese Wissenschaftler wollen eigentlich einen Beitrag für die Weiterentwicklung der Menschheit leisten. Kann man da irgendwie so eine Prüfinstanz einführen?
Ich glaube nicht, Larissa. Dann hättest du wieder jemanden, der an der Spitze einer Institution oder Organisation sitzt und würdest wieder Macht delegieren. Und ja, ich glaube, es geht darum, dass wir selber, weil wir schöpferische Wesen sind, weil wir göttlich sind, dass wir diese Macht selbst in die Hand nehmen und sagen, ja, ich bin die Macht. Und dass das eine Entscheidung jedes Einzelnen ist, wie er damit umgeht. Und ja, ich kann nur dazu die Empfehlung geben, das mal für sich auszuprobieren, sich einfach mit diesem Gedanken und wenn es experimentell ist, zu beschäftigen, ja, ich bin die Macht und ich habe Gestaltungsmacht und ich kann mein Leben gestalten und weil wir oft mit dem Begriff Macht ja auch ein Problem haben, von wegen Übermacht, Machtmissbrauch und so weiter und wir das ja alle in irgendeiner Form auch erfahren haben. Und Macht an sich aber neutral ist, der Begriff.
Und die Frage, also schöpferische Macht.
Ist, wie gehe ich damit um? Und da nicht mehr vor zurückzuschrecken, sondern zu sagen, ja, ich bin die Macht.
Ja, das wäre so eine Art Selbstermächtigung, ne? Durch kritisches Hinterfragen, aber auch durch Weiterentwicklung dessen, was wir haben. Ne? Also wenn wir jetzt über Wissenschaft gesprochen haben. Ne? Also durch kritisches Hinterfragen, durch multiperspektivisches Agieren, da könnten wir uns weiterentwickeln. Und wenn das angestoßen würde, ja, könnten wir uns insgesamt einfach weiterentwickeln und in diese Gestaltungsmacht reinkommen. Es stünden uns viel mehr Möglichkeiten offen, als wir sie momentan sehen. Und jetzt sind wir halt ein bisschen stark machtdominiert durch, wie ich schon sagen würde, einseitige Sichtweisen. Oder zumindest festgefahrene Sichtweisen, die ja eigentlich der Wissenschaft widersprechen, die ja vom Ursprungszweck her das Hinterfragen intus hat sozusagen. Das ist ja eigentlich Kern der Wissenschaft, das stetig Hinterfragen und sich nicht festlegen und reproduzieren dessen, was auf einem bestimmten Weltbild basiert. Und
genau.
Da
fällt mir auch noch immer so ein, dieses schöne Zitat von Schiller, die Herrschenden hören auf zu herrschen, wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen. Also es geht eigentlich darum, ja, dass jeder wieder in die eigene Macht reinkommt, in die Eigenverantwortung und dass wir halt immer hinterfragen und offen sind für Neues, weil wir lernen ja immer neue Perspektiven. Früher war das so, die Sonne geht im Osten auf und im Westen geht sie unter. Aber jetzt haben wir erkannt, nee, das ist nicht so. Wir drehen uns einfach nur. Und deshalb, die Erde ist auf dem Weg mit dem Mond um die Sonne herum. Aber wir lernen immer mehr über unsere Umwelt. Und ja, wichtig ist, dass die Wissenschaft halt auf ihr Herz hört und zum Wohl der Menschheit eben agiert und nicht einfach nur, der verlängerte Arm von Konzernen oder von Politikern ist. Und jetzt, da wollte ich doch mal so für die Eigenverantwortung und für die Recherchierverantwortung Frag den Staat empfehlen. Dort gibt es das Strategiepapier bezüglich den Corona-Maßnahmen. Und unter Punkt 4, Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation unter 4a steht Worst Case verdeutlichen. Und da steht wirklich drinnen, dass um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Also eine gewünschte Schockwirkung steht da drinnen. Und dann wird unter 1 gesagt, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringen zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für die Menschen eine Urangst, Urangst unterstrichen. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ist ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend und die Kinder werden kaum unter Epidemien leiden. Falsch, haben sie da geschrieben. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei Nachbarskindern. Also ich höre auf damit. Ich möchte dieses Horrorszenario nicht weiter ausmalen. Das ist nicht sinnvoll. Aber das steht in diesem Strategiepapier. Und dann sage ich mir, was ist da los? Und wen es interessiert, eben fragt den Staat, Strategiepapier Corona eingeben. Und dann könnt ihr euch auch selber die 4 Szenarien anschauen, die dort eben erwähnt werden, die da quasi ausgemalt worden für wann der Shutdown endet und was das bedeutet. Beispielsweise Szenario 1, Shutdown nach Ostern vorüber und dann geht's wieder langsam weiter. Oder Szenario 2, Shutdown vorübergehend und dann im Herbst nochmal erhöht. Also die haben da heftige Szenarien ausgemalt. Und die Frage ist wirklich, wollen wir, dass ein Team von Experten rund um die Bundesregierung unser eigenes Leben bestimmt, obwohl wir ja eigentlich selbstbestimmte Wesen sind?
Ja, Larissa, du hast dieses Papier vom Bundesinnenministerium angesprochen. Ja, da sieht man, wie gedacht wird, wie auch vielleicht, könnte man sagen, auch manipuliert wird. Und jeder, der das jetzt gehört hat, kann ja mal in sich reinspüren, was das mit euch macht, wenn ihr sowas hört. Ja? Also auch als ich es gerade gehört habe, habe ich gedacht, naja, zieht mich eigentlich runter. Und jetzt das Positive wäre ja immerhin, das Dokument ist erhältlich und jeder kann sich überlegen, wie stelle ich mich dazu? Also wenn das schon öffentlich ist, könnte ich doch mal ein Schrittchen zurücktreten und schauen, hey, was mache ich jetzt für mich daraus? Ja? Oder man hat auch die Wahl natürlich zu sagen, nee, interessiert mich alles überhaupt nicht. Ne? Klar, da soll jetzt keiner gezwungen werden. Was ich sagen will, ist, wir haben immer noch Möglichkeiten, auch wenn die Einschränkungen massiv und nicht zu rechtfertigen sind. Aber wir haben Gestaltungsmöglichkeiten als Menschen, auch im tiefsten Inneren immer noch. Ja? Und das darf man nicht vergessen. Dazu vielleicht gleich noch was. Ich denke, Christiane hat sicherlich auch noch einen Input zu dem, was du da gerade vorgetragen hast.
Ja, ich frage mich, auf welche Daten oder Erkenntnisse stützt sich das Ganze überhaupt? Auch diese Infektionstheorie ist ja schon widerlegt worden. Und soweit ich das weiß, weil ich mich mit Medizingeschichte beschäftigt habe, ist die entstanden und hat mit Rudolf Virchow zu tun, auf dessen Zellularpathologie sich dann im Nachhinein die Schulmedizin gegründet hat und viele Theorien, die dann entstanden sind. Unter anderem eben halt auch diese Infektionstheorie. Und da gibt es heute oder auch vor Jahren schon Wissenschaftler, die das anzweifeln und die das widerlegt haben. Und unsere Regierung beruft sich aber da auf Wissen, was, so würde ich das sagen, veraltet ist. Und da gibt es ja dann auch diese Seite und da die andere Seite. Und da ist letztlich auch jeder gefordert, für sich eben halt zu schauen, was ist für mich stimmig? Und welche Antwort bekomme ich da wieder aus meinem Inneren heraus? Weil ich glaube, dass wir so ein Wahrheitsgehen auch haben, dass Piep sagt, wenn irgendwo was zu hinterfragen ist. Und ja, da wäre jetzt mein Tipp noch zu Ostern, ab nach draußen in die Natur und gucken, wie die Blümchen wachsen, wie die Vögel zwitschern, welche Düfte im Wald sind. Und dabei kann man ja wunderbar auch sinnieren und kann schauen, wo stehe ich und wo möchte ich hin.
Ja, ich greife den Ball nochmal auf von der Christiane. Also man kann auch aus diesem Beispiel eigentlich ein Stück Kraft ziehen für sich selbst. Was gilt es vielleicht auch gerade in Frage zu stellen und wo könnte ich meinen Blickwinkel erweitern? So wäre es jetzt auch wundervoll gesellschaftlich, wenn sozusagen eine neue Infektionstheorie in Anführungsstrichen auch mal sich Bahn brechen könnte und man das bisherige Wissen mit neuem Wissen kombiniert und dadurch neue Perspektiven schafft. Deswegen muss man das nicht verurteilen, was da bislang jetzt erzählt worden ist oder was bislang galt. So, das wäre eine Riesenchance für die Menschheit. Klammer auf, ich sag's mal ein bisschen polemisch, ob das Bill Gates jetzt mit seinen Visionen gefällt, weiß ich nicht. Aber genau da hätten wir eben die Selbstbestimmung zu sagen, okay, wir haben jetzt gesehen, wozu das führt. Vielleicht müssen wir auch mal ganz, ganz vieles hinterfragen, was da jetzt gerade postuliert worden ist. Und das wäre Wissenschaft im ureigensten Sinne. Auch die Dinge ganzheitlicher von vielen Seiten betrachten. Also ich sehe da auch viele Chancen bis hin zu dem, was eben auch Christiane sagte. Ich kann das für mich selbst natürlich auch sehen. Ja, also wo stehe ich gerade in meinem Leben? Was müsste ich eigentlich mal hinterfragen? Oder mache ich jetzt einfach so dumpf weiter und beklage mich dann über die Außenwelt, die schrecklich und furchtbar ist? Also wir sind ja auf ganz vielen Ebenen aufgerufen, für uns selbst einzustehen. Und ja, und das kann uns keiner nehmen. Ja, da fällt mir auch immer Viktor Frankl ein, der KZ-Überlebender war. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal seine Bücher zu lesen. Das ist so berührend. Und der selbst in den düstersten Momenten im KZ, Auschwitz hat er überlebt, immer noch gesagt hat, wie ich das sehe, kann mir keiner nehmen. Auch diese schreckliche Situation, das kann mir keiner nehmen bis zum letzten Moment. Wie ich das sehe, wie ich die Welt sehe, wie ich das alles hier sehe und einschätze. Und das finde ich eigentlich eine großartige Botschaft. Wir haben diese Gestaltungsmacht, wir haben diese Schöpfermacht noch. Nur wenn wir sie uns frei abnehmen lassen, okay, dann müssen wir eben mit den Konsequenzen auch leben.
Hat Viktor Frankl nicht auch gesagt, trotzdem Ja zum Leben sagen?
Ganz genau, das ist das Buch, was ich meine. Das ist eines der Bücher, was mich am tiefsten berührt hat in meinem ganzen Leben. Ja.
Ja, und ich glaube, es ist die Verbindung von Hell und Dunkel.
Ja.
Weil wir können das Helle nur vor einem dunklen Hintergrund sehen. Also wir brauchen beide Aspekte und das wäre da eine ganzheitliche Sichtweise. Also jetzt auch nicht schimpfen auf die Bösen und wer auch immer diese Taugenichtse, die uns das eingebrockt haben. Das wird uns nicht weiterführen, sondern wir alle haben auch etwas Dunkles oder Böses in uns oder haben das auch schon ausgelebt. Und ich glaube, es geht darum, da eine versöhnliche Sichtweise zu einzunehmen. Und das macht es erst ganz oder das macht uns dann auch ganz.
Ja, vor allem, sag mal, dieses, wie soll ich sagen, rückwärtsgerichtete, Verurteilende blockiert uns eigentlich sozusagen auf dem Weg nach vorne. Ja, also wir könnten wirklich unser Schicksal in die Hand nehmen und eben diese Krise jetzt nutzen auf allen Ebenen. Ja. Das schließt jetzt für mich nicht aus, dass man auch juristisch ficht, ja, um sich einen gewissen Freiheitsgrad auch zurückzuholen, den wir auch gesellschaftspolitisch brauchen. Aber von der Tendenz her finde ich genau trotzdem Ja zum Leben sagen, rein in die Selbstbestimmung, in die Eigenverantwortung, in die eigene Gestaltungsmacht. Und ich glaube, dann macht Leben viel mehr Freude. Ja? Und da könnten wir uns alle jetzt sozusagen nach Ostern hinbewegen. Ne? Und ich nehme das auch für mich in Anspruch, auch so wie wir jetzt sprechen. Ne? Ich erlebe das an mir selber manchmal auch. Ja? Dann werde ich sauer sozusagen und dann muss ich mich wieder zurücknehmen. Und ja, vielleicht gilt das für uns alle, ne? Dass wir nach vorne schauen jetzt und die Dinge miteinander verbinden und was Gutes draus machen aus der Situation.
Ja, und ich glaube an das Gute.
Ja, und vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt. Also man kann wirklich schauen, ne? Es ist ja frappierend, jetzt diese Parallele Ostern und der Aufbruch und Jesus, ne? Ohne dass man jetzt mit Kirche was am Hut haben muss. Aber ich habe mir jetzt in den letzten Tagen auch in der Tat seit langer Zeit mal wieder die Bibel geschnappt. Und klar, man muss das entkleiden, die Sprache und die Historie und so. Aber es ist mal lohnenswert, sich mal anzuschauen, was da so in und um die Ostergeschichte herum steht. Es gibt da verschiedene Evangelien. Ich bin so bei Matthäus, kann man das ganz gut nachlesen. Aber egal, das lohnt sich. Ja? Und auch wenn da jetzt vielleicht Leute, die uns hören, uns belächeln, guckt mal, was da für Massenphänomene gab und schaut mal, was eigentlich Jesus uns vermitteln wollte. Und wie gesagt, das kann man aus meiner Sicht ganz ohne kirchliche Bindung, kann man sich das, wenn man ein bisschen für sich selbst und andere interessiert, kann man sich das mal anlesen und dann seine eigene Osterbotschaft finden.
Dann brauchen wir noch ein paar Tage Shutdown, damit wir die Zeit haben, das zu erforschen. Und das wäre doch cool.
Okay, ob ich mich dem jetzt uneingeschränkt anschließe, ich glaube, wir kommen auch zum Schluss, so langsam weiß ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir in uns kehren und dann sozusagen nach Ostern auf allen Ebenen auferstehen.